Deutschlandfunk, Medias Res.
Wenn Sie diese Melodie hier kennen, dann gehören Sie wahrscheinlich auch zu denjenigen, die die Machenschaften des fiktiven US-Präsidenten Frank Underwood und seiner machthungrigen Frau Claire Underwood verfolgt haben. Es ist die Titelmelodie von House of Cards. Am Freitag ist die 6. Staffel der Netflix-Serie erschienen. Deutsche Nutzer können sie aus rechtlichen Gründen erstmal nur bei Sky sehen. House of Cards war maßgeblich am Erfolg der Streaming-Plattform Netflix beteiligt, die weltweit immer neue Abonnenten hinzugewinnt, wie Markus Schuler berichtet und dazu den Variety-Reporter Janko Röttgers befragt hat.
Ich glaube, für Netflix war House of Cards wirklich die Serie, die gezeigt hat, dass ihr Konzept funktioniert, weil sie sehr viel Geld ausgegeben haben, dafür eben große Stars angestellt haben und dabei damit auch ein großes Publikum bekommen haben. Ohne sowas hätten sie es längst nicht so schnell durchgesetzt im Markt.
Janko Röttgers kommt ursprünglich aus Deutschland. Er ist der Silicon Valley-Reporter von Variety, einem der wichtigsten Fachmagazine der Film- und Unterhaltungsindustrie in den USA. Seit Jahren verfolgt und beobachtet er den Erfolg von Netflix.
Im Prinzip haben sie es in wenigen Jahren geschafft, zu einem weltweiten Fernsehsender zu werden, der global erfolgreich ist.
Netflix ist Ende der 90er Jahre als DVD-Versand gestartet. Hauptsitz nicht etwa Los Angeles oder Hollywood, sondern Los Gatos, ein kleines, beschauliches Städtchen am Rande des Silicon Valley. 2007 wagt sich das Unternehmen ins Streaming-Geschäft. Zunächst nur beschränkt auf die USA. 2010 geht es dann ins benachbarte Kanada. Erst seit 2014 gibt es den Dienst in Deutschland. Mittlerweile kommt das Angebot auf weltweit rund 130 Millionen zahlende Nutzer. Insgesamt, so schätzt man bei Netflix, schauen tatsächlich wohl rund 300 Millionen Zuschauer die Inhalte der Plattform. Für 8 Milliarden Dollar lässt der Dienst allein in diesem Jahr Serien und Spielfilme produzieren. Insgesamt ist von 700 Eigenproduktionen die Rede. Allein 82 Spielfilme sind geplant, darunter befindet sich der Oscar-verdächtige Spielfilm Roma. Zum Vergleich, Warner Brothers produziert dieses Jahr 23, Disney 10 Spielfilme.
Einerseits sind dabei ein paar ganz große Projekte, für die sie sehr viel Geld ausgeben und große Stars nehmen. Andererseits treten sie gleichzeitig auch so ein bisschen als Indie-Studio auf und machen kleinere Projekte, so Halbdokumentationen und so weiter. Die Zahl an sich selbst sagt, glaube ich, nicht so viel über die Qualität aus. Man kann auch Qualität produzieren, wenn man da nebenbei noch viel Schrott produziert.
Netflix will vor allem international expandieren. Es hat in insgesamt 21 Ländern Produktionen in Auftrag gegeben. Um schnell zu wachsen, gibt der Dienst so viel Geld aus wie kein anderes US-TV-Network. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich das Unternehmen nochmals um weitere 2 Milliarden Dollar verschuldet hat. Insgesamt steckt es jetzt wohl mit 8 Milliarden Dollar in den Miesen. Das scheint Netflix aber egal zu sein. Schließlich bewertet die Wall Street das Unternehmen mit rund 150 Milliarden Dollar. Damit ist es noch vor Disney das wertvollste Medienunternehmen der Welt.
Die produzieren eben einen unglaublichen Katalog, der weiter anwächst. Und die Idee dabei ist, dass du vielleicht Abonnent wirst, weil du die neue Show haben möchtest, die neue Show anschauen möchtest, die letzte Folge von House of Cards zum Beispiel. Und dann aber dabei bleibst, weil du all diese anderen Sachen in ihrem Katalog entdeckst.
Zum anderen verfügt Netflix über etwas, um das es von allen Medienunternehmen beneidet wird. Eindeutige Zahlen. Das Unternehmen setzt bei seinem Erfolg nicht auf Altersgruppen, aufgeteilt nach Geschlecht und ethnischer Herkunft, wie es die US-TV-Sender tun. Netflix hat in den vergangenen Jahren seine Nutzer aufgeteilt, und zwar nach Microclustern. Es hat 2000 dieser Microcluster gebildet. Sie gelten für alle Zuschauer, egal ob männlich oder weiblich, egal ob man in Europa, Indien oder den USA lebt.
Selbst die gleichen Fernsehsendungen und die gleichen Spielfilme können von anderen Blickwinkeln betrachtet werden. Verschiedene Leute erkennen andere Dinge darin. Und ein Beispiel, das sie da gebracht haben, Star Wars, das ist nicht bei Netflix, aber Star Wars kann für einige Leute beispielsweise die Geschichte einer Prinzessin sein, Princess Leia. Für andere Leute ist es die Geschichte eines Krieges. Und für Netflix ist es dann eben, die Taktik ist, all die Leute, die eine Prinzessin in Star Wars sehen, sind Teil einer dieser Gruppen. Und alle Leute, die da eine Geschichte eines intergalaktischen Krieges sehen, sind Teil einer anderen Gruppe. Und diesen Gruppen kann man dann auch andere Inhalte besser verpacken und vermarkten.
Netflix versucht bewusst, das bestehende Ökosystem der TV- und Filmbranche anzugreifen. Alte und neue Rivalen wollen dagegenhalten. Apple, Amazon und Hulu investieren massiv in Streaming. Und der Disney-Konzern bereitet sich im nächsten Jahr darauf vor, Netflix das Leben schwer zu machen.
Die wollen eben endlich auch ihren eigenen Online-Subscription-Service starten. Lange Jahre haben Netflix und Disney zusammengearbeitet. Netflix hat Disney viel Geld dafür bezahlt, die ganzen Kinofilme da im Katalog zu haben. Und jetzt hat Disney aber gesagt, nee, eigentlich können wir das besser. Und es gibt wenige Firmen, die wirklich das Potenzial haben, sich neben Netflix als ein großer Streaming-Service zu etablieren. Aber Disney hat möglicherweise so keine Chance.
Das sagt der Variety-Reporter Janko Röttgers. Markus Schuler berichtete aus dem Silicon Valley.